Gute OG Niners, same shit, different Monday, neue Woche, neues Glück, Late Night Session, es ist mal wieder soweit, ihr wisst, es sind die besten Folgen und ich begrüße den Mann auf der anderen Seite von Frankfurt, Gordo.
Gute, ich bin in der PP, in der Podcast Position, Sirensmann Position, so, dafür habe ich auch mir diesen Bauch hier so ein bisschen, er ist noch nicht so krass wie bei Rensmann, aber dafür habe ich ihn mir erarbeitet.
Ja, ja.
Die Position wird mir fehlen, wenn ich mir, ich will mir so eine, wie heißt es, so ein Arm. So ein Arm, so einen dritten Arm will ich mir kaufen, ja.
Ja. Ja, keine Ahnung. Wenn wir uns schon mit dem Edeltalk vergleichen, ich sitze halt nie so goofy wie Kevin im Podcast, aber die haben ja auch eine ganz andere Stuhlkonstellation dort. Ich weiß auch nicht, also wir sind ja jetzt, checkt es, wenn ihr es noch nicht getan habt, auch auf Instagram mit am Start, das heißt, wir werden auch beobachtet und dabei fällt mir auf, dass ich meine Aufnahmen noch gar nicht gestartet habe, das ist aber ja auch gar nicht schlimm.
Professionell.
Ja, natürlich. Auf jeden Fall, ich finde es so ein bisschen schwierig, also ich habe hier, wir haben ja beide unseren Schreibtisch vor uns und der Bildausschnitt ist so, dass es so bis ungefähr Bauchnabelhöhe bei mir geht, bei dir etwas höher noch. So, weil bei denen ist ja der ganze Bildausschnitt, die sind ja in der Totalen drauf.
Ja.
Du bist so voll im Fokus, ne?
Aber irgendwie ist das auch cool, so dieses Studio-Setting, so mit so einer Totalen auf jeden Fall. Die haben ja, schneiden die nicht auch in Perspektiven?
Ja.
Doch auch, die haben zwei oder drei Kameras, ne?
Ja, ja, safe. Die haben zwei, drei, ich glaube teilweise sogar vier Kameras, je nachdem, ob die noch einen Gast haben. Ich glaube, die haben pro Person eine und dann noch eine fürs ganze Setting. Könnt ihr mal gerne Bezug nehmen? Ihr habt ja meinen Hintergrund jetzt auf den Reels gesehen schon und jetzt auch zu dieser Folge wird wieder ein Reel kommen. Ich habe mal überlegt, ob ich hinten praktisch in die Ecke hinter mir irgendwie auch so einen Sessel hinstelle oder so und dann von dort aus Podcasts aufnehme. Ja.
Aber ist eigentlich nicht verkehrt.
Mhm.
Also wenn ich mir mein Studio irgendwann einrichte, wenn das mal wohnungshausmäßig irgendwie eine andere Situation, hervorfinden werde. Mann, es ist echt spät, ich muss erstmal reinkommen.
Dann gibt's Podcasts aus der neuen Zentrale.
Dann ist wirklich Zentrale. Und dann würde es mir gemütlich machen, weil dann kann ich mir den Arm auch so, ne, da kann ich in diese Podcast-Position wieder gehen, aber ohne, dass ich das mir auf dem Bauch stellen muss. Aber wir können überhaupt froh sein, dass ich hier stehe. Besser gesagt, sitze.
Warum?
Mir ist, am Freitag, bin ich mit meiner Frau in die Stadt gefahren mit der U-Bahn.
Ja.
Und mir ist wieder was passiert. Ich weiß nicht, ob ich mich wieder mit so einem, meine Frau hat ja gesagt, wir müssen uns wieder mit so einem Ei nicht einreiben, aber so die hat so ein, irgendwie, keine Ahnung, man nimmt ein Ei und schiebt das so vor sich herum und holt damit die böse Energie raus und dann zerbricht man das Ei in einem Glas Wasser und dann schaut man sich das an, dann schüttelt man es weg und dann hat man kein Pech mehr. Und gefühlt, ich habe das noch nie gemacht.
Mhm.
gefühlt ist meine Pechsträhne doch nicht abgerissen. Denn wir sind in die Stadt gefahren und kurz vor der Konsti bremst der Zugführer die U-Bahn übertrieben stark ab. Also richtig krass. Lässt die Bremse aber wieder los, sagt währenddessen so voll hektisch über die Lautsprecher, dass es irgendwie eine Zwangsbremsung ist oder sowas. Und in dem Moment, wie der das loslässt, ist man halt wieder so in diese Gegenbewegung gekommen und wir standen halt schon. Ich hatte meine Hand in der Jackentasche, weil ich gerade was rausholen wollte. Und meine Frau, und dann bremst er voll. Und dann macht dann, also nach dem ersten Bremsen, was schon stark war, losgelöst und dann Vollbremsung. Meine Frau donnert so gegen diese Barrieren, also weißt du, gegen diese, wo die Mülleimer immer dran hängen in der U-Bahn.
Ja.
Und ja, und ich war halt aber, ich stand halt so im Gang. Das heißt, danach stand ich nicht mehr, sondern ich habe 2,5 Meter woanders gesessen, davon entfernt und bin voll auf den Ellenbogen gefallen. Meine Frau, zum Glück ist nichts passiert, also vermeintlich. Die hat irgendwie so ein, glaube ich, einen blauen Hämatom irgendwie an der Hüfte und ich habe halt, bin voll auf den Ellenbogen geklatscht. Irgendwie hat mich eine Frau auch noch versucht zu halten, die da gesessen hat. Und keine Ahnung, ey, wenn ich Pech habe, knall ich halt dann wirklich irgendwo gegen mit dem Kopf oder breche mir den Arm oder sowas. Und dann dachte ich auch wieder so, ey, wie krass man so durch leichtfertig im Alltag, so durch so Situationen geht, die eigentlich übertrieben gefährlich sind. Also wie krass ist es, in der Bahn zu stehen? Also wie dumm eigentlich, ne?
Ja, aber also wie wie da auch zweierlei Maß genommen wird, ne? So im Auto ist Gurtpflicht. Und in Bahn kannst du jetzt einen Case für machen, dass was anderes ist, okay. Aber im Bus auch nicht. Aber im Reisebus dann schon.
Im Reisebus wieder, im Stadtbus nicht. Also irgendwie anscheinend alles, was von der Stadt ist, da ist das alles gar kein Thema.
Ich erspare mir jetzt, by the way, auch einfach mal den Polit-Joke, den ich auf der Zunge hatte, weil die Situation dann doch ein bisschen zu ernst war.
Nö. Am Ende war es lustig, aber es ist noch was, weil wir sind in die Stadt gefahren, weil ihr ist eine Woche vorher das Glas von ihrer Uhr zersprungen, weil ihr die Uhr die Treppe runtergefallen ist. Richtig cool auch.
Stark.
Wir wollten das halt austauschen gehen. Und natürlich ist dann dieser Incident passiert.
Hat sie die Uhr aufgehoben oder hast du sie aufgehoben?
Wir sind beide die Treppe runter, aber es war schon klar so, dass komplett im Treppenhaus einmal runtergefallen, so über anderthalb Stockwerke. Da war...
Und wer hat sie dann aufgehoben?
Sie war schneller als ich. Also die ist direkt runter und ich bin halt hinterher. Und dann hat sie aufgehoben, angeguckt. Ich habe sie in die Hand genommen, habe gesagt, weil wir waren auch auf dem Weg in die Stadt. Ich so, ey, ich bringe die jetzt hoch. So ist eine Uhr. Also wir können das Glas ersetzen. Also das ist natürlich super ärgerlich, aber es bringt gar nichts. Dann irgendwie, oh, warum ist die aufgegangen? Und wie ist es? Weil also die ist einfach aufgegangen halt. Und ich finde ganz schlimm, dann irgendwie jemanden dann so, oh Mann, wie schlimm. Und also weißt du, so lieber versuche ich dann einfach so direkt so lösungsorientiert und zu sagen, ey, ist eine Uhr, keine Ahnung, das Glas kostet 50, 60 Euro. Und nicht, dass es so dekadent, naja, okay, dann holt man das einfach neu, sondern...
Die pisst, Olli, wüsstet ihr. Podcast gönnt jetzt.
Ja, bei den Einnahmen kann ich mir das erlauben.
Ja.
Nee, einfach keine Ahnung.
An das Finanzamt, wir haben keine Einnahmen hier. Bitte, bitte, bitte.
Wir sind raus.
Wir machen das alles hier nur zum Spaß an der Freude.
Ehrenamtlich. Ehrenamtlicher Podcast.
Keine Sorge, ich mache das ehrenamtlich.
Ja. Dann noch passiert ist, genau, wir sind auf dem Weg halt, was zur Reparatur zu bringen. Und was ist dabei passiert? Zum Glück ist keiner unserer Körper kaputt gegangen, aber ich hatte ja meine Hand in dem Moment, deswegen konnte ich mich auch nicht auffangen und bin auf den Ellenbogen gefallen, in meiner Jackentasche. Und als wir dann auf dem Rückweg waren, ist mir erst aufgefallen, dass die Naht zwischen des Reißverschlusses von meiner Jackentasche und der Jacke selbst komplett so aufgegangen ist. Jetzt habe ich so ein Loch dort, jetzt muss ich das zur Änderungsschneiderei bringen. Ich hoffe, auf dem Weg dorthin und zurück passiert einfach nichts.
Es fällt dir so ein Klavier irgendwie so einen Meter vor dir auf den Boden. So, ey, aber...
Gordo-Comic, ey.
Aber ich fühle das mit der Uhr. Es ist ein scheiß Moment, ne? Das ist nervig, aber... kann man reparieren. Also ich weiß, ich hatte damals den wirklich furchtbaren Moment, dass wir am Strand waren und als wir vom Strand alles abgebaut hatten und wieder bei unserer Unterkunft zu Hause waren, in Südfrankreich, fällt mir auf, dass ich meine Siage-Kette nicht habe.
Boah, Verlust ist schwierig immer.
Wir sind...
Und Dinge, die halt irgendwie auch sehr unik sind, ne?
Ja, ja. Also das war die erste Siage-Kette, die jemals gemacht wurde. Sofern und Tom, ganz, ganz viel Liebe an euch Jungs. Die haben die mir damals gegeben, bevor die selbst noch eine hatten. Ich habe gesagt, ey, ich will die haben. Sofern hat die ausgezogen und mir angezogen und seitdem hatte ich die. Und das war so bitter. Es war so bitter, dass ich auch so dumm war, die abzuziehen. Nur weil ich Backflips geübt habe am Strand und die mir die ganze Zeit in die Fresse geflogen ist dadurch. Wir sind dann tatsächlich noch, weil Shoutout, mein Kollege, der Tauchtyp, wir kennen ihn, Olli, hatte, weil er tauchen
TT,
war.
Der alte TT.
Ja, der alte TT. Der hatte so einen Magneten dabei, weil er beim Tauchen da irgendwie die ganze Zeit irgendwas gesucht
hat. Das ist ein Magnetfischer. Er ist ein Magnettaucher.
Magnettaucher. Und mit dem riesigen Magneten sind wir dann halt da mit Taschenlampen an dieser Strandstelle abgelaufen, haben sie aber leider nicht mehr gefunden.
Ist ja auch, was ist das für ein Material gewesen?
Also die Kette, also der Anhänger ist auf jeden Fall Silber. Ich weiß nicht, ob die Kette an sich auch Silber war oder
dann hättet magnetisch. Ihr das halt mit dem Magneten auch lassen können.
Ja, wir haben dann aber auch den ganzen Sand so aufgewühlt und dann auch mit der Lampe immer, weißt du, dass man so vielleicht so eine Reflexion oder wie auch immer. Hat leider nicht geklappt. Aber
das ist ärgerlich.
Ich hab sie. Ich hab wieder eine.
Bling, bling.
Ja.
Ja, so ist das super ärgerlich. Mein Dad hat mal, als wir in Teneriffa waren, voll lang her, keine Ahnung, ich war vielleicht 13 oder so, wir waren was essen und wir haben da eh direkt am Strand gewohnt und dann waren wir halt im Restaurant was essen. Und ich glaube, mein Vater hatte so ein paar Bierchen getrunken und kam auf einmal so auf die Idee so, ey, komm, dann lass doch schwimmen gehen. Und dann sind wir schwimmen gegangen und der hat seine Uhr in den Schuh gepackt, in so einem Mokassin, auch 90er Jahre Mokassin einfach.
Die Water White Schuhe.
Ja, mein Vater hat immer Mokassins getragen in den 90ern, safe.
Nee, scheiße, stimmt gar nicht. Walter White hat Haschpuppies getragen, nicht Mokassins, sorry. Ja.
Und dann, keine Ahnung, sind wir, ich weiß gar nicht, ob ich auch im Wasser war, ich kann mich da nicht so richtig dran erinnern. Auf jeden Fall weiß ich, dass er dann am nächsten Tag so meint, oh, ich habe meine Uhr verloren oder die wurde mir geklaut oder sowas. Und dann hat er über ein oder zwei Jahre gefühlt, oder ein halbes Jahr, weiß ich nicht mehr, halt die Uhr nicht gehabt und bis ihm dann irgendwann, als er irgendwie die Schuhe irgendwie aus dem Koffer raus hat, weil mein Vater halt immer viel aus dem Koffer gelebt hat, ne, beruflich. Mm. Und diese Schuhe waren halt so sommermäßig halt dann für irgendwie, für sowas. Und dann ist ihm irgendwann halt aus diesem Mokassin diese Uhr rausgekommen. So. Und das sind so Momente, das ist auch geil, wenn du sowas wiederfindest, voll lang einfach absolut. Nicht, also was du irgendwie verloren hast, schon gedacht hast, das habe ich aufgegeben, das gibt's nicht mehr.
Entweder das oder wo ich bei dieser Uhr im Schuh-Story auch dran denken muss, kennst du so, wenn du irgendwie in einer alten Jackentasche von der Jacke, die du ein halbes Jahr nicht anhattest,
Zwambo.
So ein Zwanni findest, der fühlt sich an, als wäre es ein Bitcoin, ey. Das ist ja, ohne das Witz, ist alles. Du fühlst dich reich. Du hast, Bitcoin, das ist Geld, ist was, das ist das Geld, was du irgendwann verdient hast, was eh dir gehört hat, aber du denkst wirklich, du hast ihn auf der Straße gefunden.
Ja, safe.
Ja, geil.
Ja, so der Zwanni in der Tasche, so, das ist wirklich.
Aber das geht auch nur mit einem Schein. Wenn du eine Münze findest, ist es nicht so ein geiles Gefühl. Ja,
Münze, nee. Also selbst ein Fünfer ist schon cool, aber darüber freuen. Also das ist dann so, ah ja, okay, kann mal passieren. Aber so ein Zehner oder so ein Zwanni, das ist schon ein geiles Gefühl, safe.
Ja, und das Geile ist, wenn du dann noch, keine Ahnung, ohne mal schnell unterwegs bist, ohne Portemonnaie. Und das ist dann wirklich die Fügung. Wenn du dann denkst, oh, jetzt Cola oder irgendwas, ich habe aber kein Bargeld, ich habe gar nichts, ich habe nicht mal mein Portemonnaie dabei. Und dann guckst du so, checkst einfach so generell die Taschen und dann hast du auf einmal da so Zehner. Game Changer.
Ja. Das sind die kleinen kleinen Freuden des Lebens. So, das ist,
ja,
tut gut.
Ich habe, weil ich ja eben schon gesagt habe, wenn man unterwegs ist und wenn man dann merkt, man will sich was kaufen, hat aber kein Geld dabei, kleine Überleitung, ich gehe regelmäßig zum Kiosk. Für manche ist eine Trinkhalle, für manche ist das Bütchen, ich habe keine Ahnung, Späti, ne? Je nachdem, wo ihr in Deutschland seid. Was gibt's noch für Bezeichnungen für Kiosk eigentlich? Kiosk ist so allgegenwärtig, oder?
Ja, also ich glaube, Kiosk müsste jeder kennen. Weil ich glaube, es heißt sogar im Spanischen, meine Frau sagt das zumindest.
Kiosko. El Kiosko.
Genau.
Das weiß ich sogar.
Das gibt es ja auch. Ja.
Genau. Und bei uns ist jetzt Büche. Büche.
Ja, Büche sagt man bei uns nicht so krass. Eher Trinkhalle. So, das ist halt wirklich. Auch was für ein Scheiß. Hatten wir das nicht schon mal? Trinkhalle?
Ja, Trinkhalle.
Haben wir auch safe schon mal gesprochen.
Ja, ich glaube auch. Aber okay, dann komme ich zum Thema. Jedes
man
Mal.
Man könnte es auch Trink- und Kippenrauchhalle nennen, einfach weil was in so einer Trinkhalle weggeraucht wird, das ist unvorstellbar.
Rauchen und, aber man muss es auch nicht Trinkhalle nennen, man kann einfach Bierhalle eigentlich sagen.
Ja.
Weil da steht nie jemand mit einer Vitamalz oder so.
Nee. Ja, oder mit einem Aperol Spritz, hast du schon mal jemanden mit einer Trinkhalle mit einem Aperol Spritz gesehen?
Ja, oder einer Pennergranate, ey.
Ja, so, aber so richtig overdressed auch dann, weißt du, so stehst du da mit deiner Partnerin an der Trinkhalle und sagst, ja, wir hätten gern einen Abholspritz.
Ey, Charlotte, wir haben bei uns auf der Hauptstraße auch, da gibt's die ein oder andere Trinkhalle und ich wohne jetzt nicht in dem Bezirk, wo man kennt sich, ne? Man sieht sich regelmäßig, man weiß schon, wer ist. Und da gibt's auch die ein oder anderen, die dann doch ein bisschen overdressed manchmal dastehen, wenn sie von Schicht kommen. Ah ja. Punkt.
So wie die Flughafenleute. Man sieht voll oft einfach Leute in der Bahn, wo du weißt, die arbeiten am Flughafen. Safe.
Ja, Flughafen ist direkt hinter Bundeswehr. Weißt du, noch auffälliger geht's nur, wenn ein Soldat da steht.
Genau, Bundespolizei, Soldaten, die Bahnleute natürlich.
Ey, ohne Witz, ja.
Aber Flughafen, darin siehst du auch natürlich, du siehst auch nicht nur so, okay, die sind jetzt Lufthansa oder so, sondern so diese ganzen Bodenmitarbeiter, das siehst du einfach. Und da ist auch so, die haben ihre Kasten, so, ne, so du siehst, das ist eher jemand, der am Gepäckband arbeitet, das sind die Security-Leute, das sind die am Counter sind und so.
Ja, ja. So, endlich. Wenn du zum Kiosk gehst und eine Person ist vor dir, dann gibt's ja ein paar verschiedene Sachen, die passieren können, die die Person vor dir macht, beziehungsweise vor dir am Kiosk praktisch selbst machen will. Was ist das Beschissenste und was ist das, wo du sagst, Glück gehabt?
Ja, was für eine Art von Kiosk? Also, was kann man an dem Kiosk alles machen? Weil ich kenne, also wenn ich jetzt an Kiosk denke, dann ist es jetzt nicht so wie zum Beispiel an einer Tankstelle, wo die Leute auch noch Lotto tippen können oder so. Zählt da Lotto schon mit rein?
Ja, 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 ja. Genau. Also es ist nicht, ich kenne ja Bornheim, ne? Ist ja kein Geheimnis bei dir, Bornheim, die Ecke. Man hat diese Fenster einfach nur, wo du irgendwie dein Zeug rausholst. Aber nee, schon, da gehst du rein und ja, denk dir Rubbellose, denk dir Lotto, denk dir noch auf Oldschool OZ-Wetten.
OZ, ja. Also ich finde, Lotto spielen ist ganz hoch im Kurs, weil so da einfach auch viel schief gehen kann, wenn dann jemand zum Beispiel auch noch so den Lottoschein falsch ausgefüllt hat und dann müssen die Zahlen nochmal umschreiben oder das hat das System nicht erkannt. Dann immer im Bezug, eigentlich ist Kartenzahlung immer easy und cool, aber Kartenzahlung hat halt eben auch so, es könnte irgendwas schief gehen, bei allem, wo was schief gehen kann. Oder auch so Sachen wie so Aufladekarten, aber dann nicht so diese Standard-Aufladekarten vom Vodafone, sondern dann so internationale Aufladekarten, wo da auch der Prozess so lange dauert.
Aber Probleme gibt's auch irgendwie immer, wenn ich es mitkriege bei Leica. Leica 15 Euro.
Ja, ja, ja.
Was ich auch noch hab im Petto ist auf jeden Fall diese Stopftabakboxen, weil die immer ganz, ganz oben sind und dann muss die Frau vom Kiosk immer erstmal die Trittleiter holen, weißt du?
Die ist aber auch immer nur so 1,65 Meter höchstens groß. Das heißt, also die kann auch gar nicht. Also, ne, warum wird es da hochgepackt? Weil bei so eine Art von Laden müsste es doch eigentlich greifbar sein, weil das ist doch eine hohe Frequenz, diese Stopftabakdinger.
Na, weiß ich nicht. Also, so hoch dann auch wieder nicht. Also,
ja.
Das, was da unten so mehr in Reichweite steht, das ist schon sehr sinnvoll, dass es da unten dann steht.
Das ist auch eher so, dass nicht häufig Leute kommen, die das holen, aber die das holen, holen halt mindestens, also die holen immer zwei.
Die holen zwei und du kannst es eigentlich auch kanalisieren auf Anfang des Monats. Da kommt keiner, ab dem 20. kommt da keiner mehr. Das ist wirklich so. Ich hatte mal einen Kollegen, der hatte einen Kiosk und hat gesagt, siehst du immer, wenn der erste rum ist, zwischen dem ersten und fünften habe ich den Umsatz des Monats und danach vorbei.
Ich habe so eine Hamburg-Doku gesehen über den Typen und den Elbschlosskeller.
Ja, ja, habe ich auch gesehen.
Und da hat er auch gesagt, ja, die drei Tagesmillionäre. Also fand ich auch einen coolen Begriff.
Drei Tagesmillionäre. Können wir überlegen, ob es ein Folgentitel wird. Noch ein Ding, was auch natürlich nicht jeder Kiosk hat, aber wenn es ein Kiosk hat, ist es auch immer Potenzial, unfassbar nervig zu werden. Paketannahme.
Ah, Paketannahme unangenehm.
Also bei mir ist es sehr entspannt, weil wenn du deinen Stammkiosk hast, weißt du, ich gehe da hin, ich lege das Paket dahin, sag, ey, ich hole die Quittung morgen. Ich weiß, es funktioniert. Ich weiß, es hat noch nie was schiefgegangen. Kiosk-Leute und ich kenne uns seit 10 Jahren. Weißt du? Alles entspannt. Lege ich es einfach dahin, sag, mach es, wenn du Zeit hast. Alles cool. Aber wenn dann da so Leute kommen und die haben dann da irgendwie 15 Tüten und schlimmer als Annahme, dass die zurückgeben praktisch, ist ja nur, wenn die abholen. Dann müssen die ja immer so ganz unwürdig, dann hat die Hälfte erstmal nicht ihren Perso dabei, weil die dann der Meinung sind, glauben Sie mir nicht, dass ich die Person bin. Es geht nicht darum. Die braucht die Nummer von deinem Perso, um sie dort einzutippen. Sonst kann sie dir das Paket nicht geben. Und dann müssen die da ins Lager gehen und müssen da dieses Paket suchen. Was ist es denn für ein Paket hier? Keine Ahnung. Ja, Lack, was ist es? Also wirklich, Paketannahme ist der absolute Überterror.
Aber auch als Person selbst, also auch als die Person, das ist nicht nur für die Person, die hinter dir steht, nervig, sondern auch für dich selbst ist es nervig. Mhm. Wir haben so einen komischen Kiosk, da werden manchmal die Pakete hingeliefert. Der Typ hat einfach, der hat voll viel Zeugs halt auch noch so. Und der hat einfach die Hälfte seines Ladens, sind nur Regale und noch davor stehen dann auch so ganz viel Pakete einfach.
Ja.
Und das ist so sortiert halt eben in, was weiß ich, diese ganzen Anbieter halt. Mhm. Und dann sagt er auch einfach so, ja, ich habe ein Paket von, was weiß ich, DHL.
Ja, da.
Und dann musst du halt selber suchen, ey, ich habe da schon in diesem Laden gestanden und habe 25 Minuten ein Paket gesucht und dann gehst du dann dahin und dann hast du es gefunden, dann scannt er das ein und gut ist.
Ja.
Aber der ist auch so super unfreundlich. Meine Frau hat sich immer über den aufgeregt und ich bin aber immer, wenn jemand richtig genervt und unfreundlich ist, dann bin ich noch positiver. So, weil ich mir denke, ey, irgendwann catch ich dich. Und ich habe es bei ihm geschafft. Auf einmal wurde er so einfach ein bisschen angenehmer. Und das Coole ist, egal mit wem ich drüber rede, der auch zu diesem Paketshop geht, gleiche Erfahrung, 1:1.
Also, ruf in Hollywood an, Gran Torino 2 kann man drehen.
Safe.
Safe. Jo.
Ich kann auf was hinweisen, weil ich habe ja gesagt von meiner ganzen Fail-Geschichte, dass das alles nicht endet, aber ich habe was im Kopf und davor werde ich mich bewahren, denn ich habe in den letzten 2 Jahren einen krassen Fail gehabt. Das nächste Fest, was ansteht, ist das Osterfest. Das ist noch ein bisschen hin, aber ich will einfach nur das schon mal in eure Köpfe reinrufen. Natürlich, jeder weiß, Freitag ist Feiertag. Ostersonntag logisch auch normal und Montag dann auch noch frei. Aber die Läden schließen ja. Und ich möchte jeden dran erinnern, dass die Läden am grünen Donnerstag um 20 Uhr zumachen. Egal was das ist. Und es ist mir jetzt 2-mal hintereinander passiert und es ist mir so, also halt auf die Füße gefallen, weil dann hat uns das Katzenfutter gefehlt und so. Also es war einfach super ätzend und dann rege ich mich so drüber auf. Deswegen will ich jedem nur sagen, ey, denk dran, wenn du das verkackst, ich hab's vorher gesagt. Wenn ich verkacke selbst, dann bin ich echt eine Nullnummer.
Mir ist sowas Ähnliches passiert. Vorletztes Jahr, also Ende 2023, Weihnachten. Jeder weiß, Heiligabend bis 14 Uhr haben die Geschäfte offen. Bei uns haben die Faxen gemacht, am 23. haben die um 18 Uhr zugemacht. Ich bin so um 19:30 bin ich zum Rewe gelaufen. Auf einmal die Tür ist zu. Ich denke mir, was ist denn jetzt los, ey? Ja, also da fühlt sich verarscht. Wenn du deine Routinen drin hast, ne? Wir haben hier heute Samstagabend. Ich habe es 8:30 irgendwie was für Uni gemacht und bin dann erstmal zum Rewe gesteppt, weil Samstag ab 9, da ist nichts im Rewe los. Genial. Weißt du?
Kurzer Shoutout an meine Schwester. Einfach nur ganz kurz habe ich einfach mit reingebracht. Die weiß schon warum.
Ach so. Ja, ich weiß auch. Das ist okay. Liebe
Grüße. Wir machen jetzt einen Stepp-Counter, denn Flacco, wir wollen einfach nur rausfinden, wie oft steppst du? Wie ist dein Stepptanzverhalten?
Ey,
bist du so ein Lord of the Dance?
Das können wir, tatsächlich kann ich das im Schnitt ganz einfach rausfinden. Übers Transkript. Aber alles gut, ja.
Die Suchfunktion raushauen.
Ja. Ich habe die Woche, ich bin momentan viel im Homeoffice, ne? Ja, weil ich habe keine Uni-Veranstaltungen mehr. Ich arbeite momentan 2-mal die Woche und muss mich ansonsten um die Podcast-Situation und meine Bachelor-Vorbereitung kümmern. Und natürlich, wir haben häufig genug drüber gesprochen, Winter, alles schwerfälliger, man ist man hat weniger Energie und man ist langsamer und so. Ist noch eine Facette aufgefallen, warum ich im Winter schwerer ans Arbeiten komme. Weil Kleidung. Hast du schon eine Assoziation, worauf ich hinaus will?
Zu viel Kleidung, zu wenig Kleidung, zu anstrengend, Dinge zu wechseln.
Wenn du Homeoffice hast du ja auch ab und zu, ne?
Nein, nein, selten. Aber ich habe natürlich auch, dass ich von zu Hause was arbeite, ja.
Ja. Wenn die Situation eintritt, du morgens aufstehst, im Sommer, easy, schnapp dir das Shirt, schnapp dir eine kurze Hose, denkst nicht lang nach und du bist sowohl ready zum Rausgehen, als auch ready, um dich zu Hause hinzusetzen. Im Winter, wenn ich weiß, ich verlasse heute erstmal nicht das Haus, dann sitze ich da in der Jogger, manchmal wie ein Penner im Bademantel sogar noch und fühle mich wie Big Lebowski. Und wie sollst du da ins Arbeiten kommen? Das heißt, manchmal, wenn ich mich motivieren will, dann ziehe ich mich ordentlich an, packe ein gutes Shirt raus, ziehe eine Jeans an und dann sitze ich da wie ein Opfer mit einer Jeans zu Hause, weil das dieses Kleidermachen-Leute-Phänomen ist. Weißt du, dass ich anders nicht ins Arbeiten komme? Es fehlt nur noch, dass ich Schuhe dann anziehe, obwohl ich weiß, dass ich die nächsten 3 Stunden nicht rausgehe.
Ich bin schon der Typ, dass ich auch mich motivieren kann, wenn ich was von zu Hause aus machen will. Also es gibt jetzt, die Tage gibt es nicht so häufig, dass ich mal, es ist ganz, 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 ganz selten, dass ich mal einen Tag zu Hause bleiben musste. Ich habe zum Beispiel an der Konzeption geschrieben, das habe ich für meine Arbeit von zu Hause aus gemacht. So, aber dann feiere ich es halt voll und beneide auch meine Frau gerade so ein bisschen, weil die nebenbei so ein bisschen Innenarchitekturprojekte anfängt und sie halt so ihren Tag selbst gestalten kann, wenn sie sich was zu trinken machen will und setzen will oder was essen oder halt einfach so dieses, ja, diesen, ne, so diesen Vibe vom Homeoffice. Ich weiß nicht, ob ich es bräuchte, so mich, es kommt natürlich auch drauf an, weißt du, wie lang bist du nicht irgendwie, dass du irgendwo auf die Arbeit gehst, so, ne? Also wie lang, wie viel Zeit ist dazwischen, dass du Homeoffice-Tage hast? Also, ich hatte aber auch die,
ja, sorry.
Ich hatte aber auch die Woche, ein Zoom-Meeting, das war so eine Schulung, so 1,5 Stunden. Und ich habe schon so gehofft, ich hoffe immer bei sowas, dass dann möglichst, also so mindestens mehr als 50 Leute drin sind. Weil das ist einfach, ich höre da natürlich zu und ich interessiere mich dafür, ich muss das auch wegen meiner Arbeit natürlich.
Oh, aber die Weekend League läuft, nein, nein, nein.
Nee, aber ich bin voll, ich bin einfach froh, wenn ich im Kognito-Modus, also wenn nicht gefordert wird, dass man selbst spricht, also erstmal Mikro aus, wichtig. Und wenn du dann auch noch die Kamera auslassen kannst und du so ein bisschen in der Anonymität untergehst, fühle ich mich wohl. Aber ich habe immer diese Angst, weil ich habe mich halt auch, war ein entspanntes Thema, habe ich mich so ein bisschen auf die Couch gelegt, also nicht richtig seitlich oder auf den Rücken gelegt, sondern halt so ein bisschen gemütlicher gemacht, einfach Kopfhörer auf, meine Frau hat nebenbei gearbeitet. Und ich habe mich immer wieder dabei erwischt, wie ich immer noch mal so geguckt habe, so immer noch mal, ah ja. Nee, Kamera ist aus, gell? Ah, Mikro ist aus. Nicht, dass es irgendwie so immer wieder so, wie ich das jetzt angeht. Und ich sitze hier irgendwie wie so ein Larry. Und das ist schon so ein bisschen, weiß nicht. Ich glaube, wenn es mir zum Beispiel passiert wäre, dass in der Zeit, in der ich in der Schule war, wir so Covid-mäßig Zoom-Calls hätten haben müssen. Mhm. Ich glaube, das wäre nicht gut gewesen.
Ich hatte es ja in der Uni, ne? Also ich hatte es, mein erstes Semester war ja noch wirklich, die haben es versucht, weißt du, Wintersemester, so September noch gedacht, ja, man kann es ja versuchen, ab Mitte Oktober alles schön zu Hause wieder, 2021. Und deswegen, das restliche erste Semester wurde dann eigentlich fast komplett auch online durchgezogen. So Vorlesungen, das waren ja einfach Videos, die hochgeladen wurden, aber diese Seminare. Und ich war wirklich, ich weiß nicht warum, ich bin halt so ein empathischer Mensch, dass ich den Profs gesagt habe, beziehungsweise dem Profs das Gefühl geben wollte, ich bin da, ich leide mit euch mit, ich mache meine Kamera an. Und dann war ich der einzige Pfosten, der die Kamera angemacht hat. Und saß da die
sie
ganze
dann
Zeit
wieder
so.
Auszumachen ist auch schwierig, weißt du, so, das ist ja dann, das mal, also.
Genau, so, genau.
Ist schwierig, und, ganz schwieriger Punkt.
Und, halt. Und das zieht sich ja über Wochen. Das ist ja nicht, dass du sie letzte Woche anhattest und nächste Woche dann wieder ausmachst. Nee. Das ist ein One-Time-Commitment.
Ich hätte irgendwie den Moment genutzt, ich muss mal kurz meine Kamera ausmachen, irgendwas, war keine Ahnung, oder irgendwie, also nicht mal was dazu sagen, einfach, also man, ich glaube, bei sowas muss man es einfach machen und dann musst du dann dabei bleiben.
Ja, aber ich kenne das selbst und es ist so furchtbar, ich gebe ja Shoutout, ich gebe auch im Sommersemester, mache ich jetzt wieder, also ich bereite mich schon drauf vor, gebe ich wieder Statistik-Tutorien. Und einmal hatte ich glaube, das war letztes Jahr, hatten wir irgendwie Bahnstreik und da habe ich das auch von über Teams gemacht. Und was ein Horror war das. Die erste Hälfte hat wirklich keine Kamera an. Und ich habe praktisch wie einen Podcast geführt und habe nicht mal in fragende Augen blicken können. Was ich halt sonst kann, wenn ich den Leuten gegenüberstehe, dann sehe ich ja, auch wenn die sich nicht melden, okay, da muss ich nochmal was danach erklären. Bei der Hälfte haben dann zwei Leute ihre Kamera angemacht und es ging so viel besser. Es ist, also deswegen, ey, so scheiße, wie es für alle Studenten und für alle Schüler war, denkt an eure Lehrer und Dozenten, das war für die nicht besser.
Ja, es sind halt Vor- und Nachteile in jeglicher Richtung, was dieses Digitale betrifft. Mhm. Die Schulung, die ich hatte, war übrigens auch über Digitalisierung so im Kindergarten. Und auch der halt im Prinzip einen Vortrag da gehalten hat. Es gab so drei, vier verschiedene aus verschiedenen Sektionen. Du hast ihm auch angemerkt, dass er immer wieder so, ja, okay, gibt's da dann noch Fragen? Und dann kam halt im Chat Fragen. So, die Leute haben dann einfach im Chat geschrieben.
Einfach kurz Streamer geworden.
Und richtiger Zoom-Streamer. Und der hat halt einfach, dann kamen auf einmal voll viele Fragen und dann hat er gesagt, okay, jetzt gehen wir mal auf die Fragen ein. Hat er so drei Fragen beantwortet. Ab der vierten, die war ein bisschen komplizierter. Also, ja, okay, es wird jetzt auch ein bisschen viel mit den Fragen. Na, einfach irgendwie weitergemacht. Hat er gut wegmoderiert.
Kiesgauer Timeout.
Apropos Timeout. Ist überhaupt keine Überleitung. Also, die macht keinen Sinn, aber ich habe was für dich vorbereitet.
Okay.
Und zwar wollen wir uns vorbehalten, auch auf Rückmeldungen einzelner ZuhörerInnen, vielleicht Blind Rankings auch kürzer zu halten. Also einfach von der Anzahl, dass wir ein 5er Blind Ranking machen. Dieses Blind Ranking, was ich aber habe.
Shoutout, erinnerst du dich? Blind Ranking, was kein Blind Ranking war, wo du mir 5 Namen gesagt hast, wo ich vom ersten Namen aus wusste, welche Namen kommen werden.
Was waren das?
The Race Staffel 1 Kandidaten.
Ach so, ja, genau.
Ja. Ey, war Blind Ranking, 5 Namen. Ich so, ich kenne die alle.
Ja, natürlich, aber du solltest die ja einranken.
Ja, das war aber nicht blind, weil ich ja wusste, welche Namen kamen.
Ja, aber es war blind, in welcher Reihenfolge. Für 10% von dem Blind Ranking.
Du bist am Ruder, mein Freund, du bist
10%
am Ruder.
10% des Blind Rankings waren in dem Moment unvorhersehbar.
Warum?
Beim ersten war unvorhersehbar. Nee, egal, scheiß drauf. Also, ich habe Blind Ranking für dich dabei. Und das hat diesmal 10 und ich hänge mich ein bisschen daran auf, wie die letzte Folge geendet hat. Und die letzte Folge hat sich mit einem Transfer auseinandergesetzt. Und das habe ich zum Anlass genommen, einen Bundesliga 24-25 Transfer, so ein bisschen Rückschau-Ranking zu machen. Wie ist denn die Saison wie ist dieser Transfer einzuordnen? Kannst du aus der Perspektive des Spielers, aber auch ein Stück weit aus der Perspektive des Vereins und auch des abgebenden Vereins hat dieser Transfer am Ende bisher zumindest, Stand März 2025, hat er Sinn gemacht. Ja.
Okay. Du hast alle Daten, dass ich nicht irgendwann ans Schwimmen komme. Also du weißt, wer der vorherige Verein war, die Ablösesumme.
Ja, die Ablösesummen, die kann ich immer noch on Fleek raussuchen.
Okay.
Aber die weiß ich ungefähr.
Okay, ja, gut.
Okay, bist du bereit?
Yes.
Wir steigen einfach mal ein mit Waldemar Anton vom VfB Stuttgart zu Borussia Dortmund.
Hey, der wird bei Dortmund ja gerade richtig zum Bauernopfer gemacht, ne?
Ganz Dortmund ist ein Bauernopfer.
Ja, aber ich habe jetzt, die Woche schon wieder gehört, dass irgendwer wieder meinte, auf einmal wieder Emre Can abfeiern zu müssen, weil die beste Alternative der IV wäre. Also ja, Dortmund ist ein Trümmerhaufen, müssen wir nicht drüber reden, aber
ganz kurz, ich habe heute Dortmund gegen Leipzig nebenbei geguckt und Leipzig hat 2-0 gewonnen, aber Dortmund hat halt einfach...
Die haben sich selbst geschlagen, ja.
Die haben in der zweiten Halbzeit so viele Torchancen gehabt und so übertrieben gute Torchancen. Ja, da war ich echt, dass ich gedacht habe, wow, die haben einfach Scheiße am Schuh.
Ich muss halt so viele Perspektiven sehen. ich meine, sportlich war es für ihn jetzt ist absolutes, also so von dem, wie seine Form ist, wie er in die Mannschaft reinfittert, ist ja wirklich eines der schlimmsten Downgrades, die man sich vorstellen kann. Zudem das Menschliche. Der hat ja jedem Stuttgarter das Herz rausgerissen. Bei Gerassis Abgang waren ja alle fein, aber Anton, das hat die ja richtig gebrochen. Da wurden ja mehr Trikots verbrannt als, keine Ahnung. Wer hat mal so einen richtigen Derby-Wechsel gemacht?
Andi Möller.
Ich habe gerade an Luis Figo direkt gedacht irgendwie.
Wer hat noch? Ich überlege. Also der Dicke. Ich weiß, dass Zlatan Ibrahimovic hat ja auch bei Inter und bei AC gespielt und auch bei Juve. Ja. Aber ich glaube, das gab nie so einen Skandal, weil es halt Zlatan ist.
Ja, es war, Zlatan ist halt Zlatan. Nee, aber, ach man.
Gib mir eine Zahl.
Ja, also Stuttgart ist ja gefühlt noch am feinsten jetzt rausgekommen, obwohl die ihren Abwehrchef verloren haben. Weil Dortmund hat sich keinen Gefallen getan und Waldemar Anton hat sich erst recht keinen Gefallen getan. Ich glaube, das ist, ich weiß nicht, ob es da noch wirklich beschissener geht. Ich packe ihn mal auf die 9, falls da noch was kommt.
Ich finde halt, spielerisch jetzt bei Dortmund finde ich ihn jetzt gar nicht so schlecht. Also man muss den Gesamtkontext bei Dortmund sehen, dass der ganze Verein ja irgendwie am Kränkeln ist. Mal gucken, für den BVB, weiß nicht, ob es an ihm liegt, glaube ich nicht. Aber den BVB, man merkt halt schon, dass es eine Veränderung gab, weil die stehen auch nicht jetzt da, wo sie letztes Jahr standen, sind trotzdem aber gut unterwegs. Aber man merkt natürlich auch einen Downfall.
Ja, aber ich glaube, der ist eher offensiv geprägt, ne? Also wenn du also auch wenn Wolter Mahler dort natürlich der Rising Star ist, die Tore, die Gerassi da letztes Jahr einfach gebracht hat, also ich finde, defensiv sind sie, glaube ich, nicht so viel schlechter von den Zahlen. Ja. Aber ja.
Wünsch dir mal einen Verein, vielleicht ist er dabei. Also ein ankommender Verein.
VfL Bochum.
Nee, ist nicht dabei.
Okay. Ich wollte den Tom Kraus haben, aber gut.
Okay, soll ich dir aber so einen Verein so in der Umgebung, vielleicht nicht ganz so schlecht. Ich suche dir eher einen unteren Verein raus,
Gib mir mal was dran.
Christian mit Vornamen, ein lang verdienter Eintracht Frankfurt-Spieler, wechselte Ende 24, also zum Sommertransferfenster 24, 25 fest zu Augsburg, und zwar ist das Christian Jakic.
Christian Jakic, der war ja ein halbes Jahr vorher ausgeliehen. Ich habe das Gefühl gehabt, in dem ersten halben Jahr, was er ausgeliehen war, war er noch nicht so relevant. Ich habe nicht so viel Augsburg gesehen, to be fair. Aber so, wenn ich mal was von ihm höre, dann ist eher positiv als jemand, der da doch irgendwie schon ein bisschen Erfahrung und Stabilität reinbringt. Ich glaube, fürs Gehaltsgefüge von uns wäre es natürlich nochmal was anderes. Für Augsburg ist es schon auf jeden Fall einer, glaube ich, der im Mittelfeld dort verdient, würde ich mal behaupten. Ich bin nicht gut genug drin, sage ich dir gerade ehrlich, bei Augsburg und bei Jakic. Aber vom Gefühl her, ich kann nur vom Gefühl sprechen, ich habe da mehr Gutes als Schlechtes gehört. Ich packe ihn mal auf die 5.
Auf die 5. Ja, Jakic funktioniert dort eigentlich sehr gut. Vielleicht viel Erfahrung und
Routine. Ich habe auch überlegt, ihn höher zu packen noch, aber ja.
Ja, der funktioniert wirklich sehr, sehr gut. Kannst du dir noch einen Verein wünschen?
Bayern, komm, gib mir die Bayern.
Das haben wir mir. Bayern und das bayerische Bier. da bietet sich natürlich ein Spieler an, und das ist Olise. Habe ich übrigens nachgeguckt extra, weil manch einer sagt so, der andere sagt so, und ich habe nachgeschaut, es gibt ein Video, da wird er gefragt und es heißt Olise.
Ja, hätte ich auch so gesagt, weil da ist doch dieser Strich auf
dem Ende. Nee, ist nicht, dann wäre es ja Olise.
Ach so, nee, weil es ja auch manche gibt, die ihn Olise einfach nennen.
Das ist auch ein Witz. Nee, ja. Olise.
Olise, okay.
Der ist gekommen von
Crystal Palace. Schauen.
Von Crystal Palace.
55 genau. Millionen, glaube ich.
Ja, ungefähr.
Ja.
Roundabout über den Daumen gepeilt, gell?
Ja. Roundabout, ey. Shoutout an Kevin.
Nach Adam Riese.
Nach Adam Riese. Also ich, Ich will jetzt nichts überstürzen und ich überlege, ob man irgendeinen Top-Transfer vergessen hat, aber die Eins liegt mir schon auf der Zunge. Vom Gefühl her. Ich überlege.
Er hatte auch einen Ditch. Also es gab auch eine Zeit, da hat er nicht ganz so viel Impact gebracht und auch weniger getroffen. Er hat gut angefangen, da hat er so einen Ditch und dann ist er natürlich nochmal, also mit zu einem der wichtigsten Offensivspieler offensivstärksten Team Europas.
Ich will nicht cheaten. Oh. Ich will jetzt nicht nach Transfers gucken. Ich will mir nur die Tabelle aufmachen, dass ich einfach mal kurz die Vereine mir kurz anschauen kann. Also nur welche Namen das sind, das Verein. Bla 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 bla. Fällt mir jetzt erstmal. Doch. Geh auf die 2.
Auf die 2. Olise auf die 2. Ja, also ich finde es, man muss natürlich auch den Preis mit einkalkulieren, aber ich finde, dass die Bayern da unheimlich gut hinbekommen, so irgendwie mal eine Veränderung auf dem Flügel zu haben, auch wenn nicht Gnabry und Sané und Coman, alle drei sind geile Spieler, aber die haben natürlich auch so ihre Formkurven und ich glaube, das ja startet so den Generationswechsel in die nächste Generation der Flügelstürmer und das ist ja schon so eine Tradition. Bayern hat eine krasse Tradition an Flügelstürmern, ne?
Natürlich, also und man muss sagen, dass die jetzt ältere Generation, so Sané, Coman, du hast eben Coman gesagt, da war ich irgendwie voraus gerade, Coman und Gnabry, Sané und Coman, so, dass die für mich die ewigen Jungspunde irgendwie sind. Ich denke die ganze Zeit,
die sind noch
Mitte 20.
Ja, die voll jung.
Aber auf der anderen Seite sind die halt auch die und deswegen gab es um die auch immer die großen Skandale und sind sie so gut und sind die ihr Geld wert, weil sie halt auch die Nachfolger von Arjen Robben und Franck Ribéry waren, ne?
Ja.
Und das also da kann ich so Bayern-Hater sein, wie ich will. Das sind mit die begnadendsten Flügelspieler des 21. Jahrhunderts und deswegen war das immer ein schweres Laster und ich bin jetzt gerade gespannt, wo es hingeht, wie sich natürlich auch die Transferpolitik im nächsten Sommer vielleicht schon ergibt. Ob es ein Hot-Take ist, wird Bayern die nächsten Jahre überhaupt so viel mit Flügeln spielen?
Ich kann mir nämlich vorstellen, und das ist wirklich eine Sache, und es verhärtet sich immer wieder, und das sagt euch auch Nico von Calcio und 50+2 voll intensiv. Es scheint so, weil die Bayern-Verantwortlichen so viel das in den Mund nehmen, und das ist, so viel Rauch ist nicht immer, also das würden die nicht machen, wenn da nichts ist. Es könnte sich sehr und sehr, sehr krass verdichten, dass Wirtz in Anführungszeichen diesen Zwischenschritt geht und bevor er noch ein Regal höher geht oder international geht, dass er zu Bayern geht. Und dann, guck mal, eine Offensive mit Harry Kane, Jamal Musiala, Florian Wirtz und Olise. Dann hast du hinten dran noch Kimmich und je nachdem, wer da dann mit dabei ist.
Wenn Kimmich bleibt, ist es jetzt, also.
Kimmich hat schon seinen Vertrag verlängert diese Woche.
Okay, sorry. Ich hatte noch, mein letzter Stand war irgendwie, dass die Bayern das Angebot zurückgezogen hatten, aber ja,
gut. Bis 2029.
Okay, dann ist ja alles entspannt.
Und wenn dann der Urbig so jetzt sich weiterentwickelt, also auch wenn der jetzt heute irgendwie hat er wohl einen Patzer drin gehabt, aber einfach, finde ich, der strahlt auf jeden Fall was aus. Dann die zwei Innenverteidiger, die meines Erachtens nach gerade auch unter Kompanie richtig reifen. Also das ist ein Monster, das ist ein Biest für die Bundesliga. Wenn Florian Wirtz zu Bayern kommt, dann weiß ich nicht, warum die nicht Meister werden müssen. So, ist einfach so. Aber zurück, es geht weiter. Wir haben nämlich erst 1, 2, 3 gemacht.
Genau, und ich habe einen aus. Ich habe Olise auf die 2 gesetzt, ne?
Ja. Jawohl, genau.
Genau. Dann fordere ich direkt mein Glück heraus, Stuttgart.
Stuttgart haben wir, wen nehmen wir, haben wir da, habe ich da mehr?
Ja, okay, ich glaube schon.
Also als annehmenden Verein habe ich nur einen. Ich hätte zwei noch einen anderen im Kopf gehabt, aber den habe ich nicht genommen.
Okay.
Demirovic. Der kommt nämlich von Augsburg.
Ja, ich weiß, dass der Mann von Augsburg kommt. Glaube ich sogar
für 25 Millionen oder sowas.
27, glaube ich sogar. Das war echt... Ja. Nee, ich will dir nur meinen Gedankengang geben. Wenn du schon sagst, du hast von Stuttgart als annehmenden Verein nur einen... Ich bin ja eben durchgegangen und habe bei Ulisse geschwankt, ob ich ihn auf 1 oder 2 packe. Ich kann es jetzt schon mal sagen, Nick Woltemade wäre für mich
Nick
vielleicht...
Nick Woltemade auf 1.
Mhm. Ja, ja, das ist so ein Königstransfer. Und das zeigt einfach mal wieder, ja, was ein Tapetenwechsel bei einem jungen Spieler auch nochmal auslösen kann. Weil man kann ja nicht sagen, dass Werder Bremen ein scheiß Verein ist oder dass sie eine scheiß Jugendarbeit haben. Das ist einfach...
Nee.
Falscher Ort, falsche Zeit. So,
der war auch bei KPTS. Sehr angenehmes Interview,
ja,
kann ich nur
ja,
sagen. Also
habe ich auch schon gehört.
Interview. Ja. Sehr, sehr cooler Typ.
Ja.
Ja, Nick Woltemade ist mir eingefallen, aber da hatte ich schon 10 und irgendwie habe ich gedacht, das wäre ein cooler Twist. Und ich muss auch sagen, jetzt spürst du, glaube ich, auch, warum 10 bei diesem Blind Ranking Sinn machen. Weil es auch eine riesen Anzahl an Transfers ist, ne?
Ja, und irgendwen setzen wir dann später auf die 1, der absolut auf die 10 gehört. Ich merke schon wieder, das ist jetzt schon wieder gelaufen. Mal gucken. Okay, wir haben Eren Demirovic. Sehr, sehr viel Geld gekostet. Ich glaube, Augsburg war actually auch nicht mehr so zufrieden mit ihm. Ich glaube, in der Kommunikation, wenn ich das so richtig in Erinnerung habe, da war, er wollte weg und die waren dann auch, okay, dann geh doch und wie auch immer. Und dann noch das rausgeschlagen. Ha, Dennis Unter fasst du auch nicht dabei. Krass.
Ja, der war halt auch schon ein Jahr ausgeliehen dort.
Ja.
So hätte ich machen können, hätte ich, aber ja.
Ja, nee, hab okay.
Ich nicht.
Gut, Demirovic hat's, glaube ich, nicht so stark gestartet, hat aber immer mal seine Momente, ist trotzdem sehr teuer gewesen. Auf der 5, wen hat sie auf die 5 gepackt nochmal?
Jakic, Christian Jakic von Augsburg.
Dann packe ich Demirovic auf die 6.
Okay, gut, dass ich dann die 7 eintrage. Willst du noch einen Verein aussuchen oder soll ich dir einen einfach so geben?
Gib mir erstmal einen.
Aus Frankreich, einen belgischen Spieler. Und mit viel Flair, viel Vibe, viel Ausstrahlung, viel Charisma.
Auf die 1. Auf die 1.
Der
eins.
Macht viel, der
auf
macht viel Spaß.
Auf die 1. Auf die 1. Atto Teat zu Eintracht Frankfurt.
Genau. Atto Teat.
Da, dann doch alles richtig eins. Gemacht. Ja, auf jeden Fall.
Ist ein krass gewinnbringender Körpersprache, Technik, unvorstellbar. Also, und auch, was hat er gekostet? 10?
11, glaube ich. Sowas? Aber, ja. Aber das ist... Also ich glaube, wir könnten den, wenn wir wollten, im Sommer schon für 40 wieder verkaufen. Das ist so, das ist der Junge ist so ein Gewinn, sowohl als also in dieser Dreier respektive Fünferkette, die wir spielen können, durch die physische Stärke von ihm, von Tuta und von Mandy Collins mit dem mit dem Mastermind Robin Koch in der Mitte, dann hast du ihn aber auch als jemand, der stabil einfach in der Viererkette links spielen kann. Also sehr, sehr vielseitig. Ich finde das Hinspiel gegen Ajax, das war eines der beeindruckendsten Spiele, was ich jemals von einer Einzelperson so gesehen habe, weil es mir einfach die ganze Zeit aufgefallen ist, dass er überall und immer da war, bei jeder Aktion. Das war absolut krass. Absolut krass. Er passt auch von der Mentality. Schämt sich nicht mal, den Stollen auszupacken und in der Pan 30. gegen Gladbach mal einen niederzustrecken, wenn es sein muss. Sehr, sehr sympathisch auch von dem, was ich gesehen habe.
Mega coole Frisur. Mega coole Frisur. Über seine Frisur kommt so viel Flair. Auch, also wenn der sich bewegt, die Frisur macht nochmal 50% ja. mehr Style aus. Im Fußballspiel einfach. Sieht einfach besser aus.
Ja. Also, doch big, ganz zufrieden auf die 1.
Ganz big bei dir. Wer auch irgendwie big ist und dann auch irgendwie small, ist small duty, small service. Kannst du sehen, wie du willst. Tim Kleindienst von Borussia Mönchengladbach von Heidenheim gekommen.
Geht auf die 3. Ist auch einer der absoluten Top-Transfers der Saison.
Ja, funktioniert siehst, bei Gladbach sehr gut, auch wenn sie trotzdem eine krass schwankende Saison haben.
Ja, ja, aber du siehst, ich will nicht wissen, wo Gladbach ohne die stehen würde. Und ich würde gerne wissen, wo Heidenheim jetzt noch wäre, wenn sie ihn noch behalten hätten. Oder hätten halten können. Also da, ich glaube nicht, dass die so krass im Abstiegskampf, also die hätten jetzt nicht wieder um europäische Plätze mitgespielt, aber ich hätte die schon irgendwie so auf so einem Augsburg-Platz, so keine Ahnung, irgendwas zwischen 12 und 14 hätte ich die schon sehen können, weißt du?
Ja. Dann, hast ja gesagt Stuttgart, aber die haben wir zumindest auch nochmal abgebend.
Serhou Guirassy. Das sah am Anfang schlechter aus, als es jetzt eigentlich ist, ne? Und natürlich, Dortmund sieht generell scheiße aus, aber wenn du jetzt mal versuchst, nur isoliert die Guirassy anzuschauen, dann ist es bei ihm eigentlich eine solide Saison. Kannst du nicht wirklich meckern. So.
Ja, international hat er auf jeden Fall gut getroffen. Und auch so jetzt, es scheint so, als würde er in auch wenn die keinen richtigen Doppelsturm spielen, aber dann doch, aber mit Maxi Bayer zusammen im Doppelsturm scheint es irgendwie gerade mehr Klick zu machen, ja.
Also,
und er ist halt aber, muss man dazu sagen, hat er sich gefühlt selbst an sechs Elfmeter beraubt, weil er schon 35 Schwalben gemacht hat. Das muss man auch so ein bisschen einfach abstellen. Mein Freund, es dauert dann einfach mindestens 1,5 Jahre, bis du wieder einen gescheiten Elfmeter gepfiffen bekommst, aber hör einfach auf damit, dann wird es irgendwann auch, wirst du nicht mehr so gesehen.
Ich habe noch die 4, die 7 und ganz, ganz hinten offen, ne?
Du hast noch die 4, die 7 und die 8 und die 10 offen.
Ja. Ich weiß nicht, ob noch jemand kommt, also ich überlege wirklich, weil man muss sich auch ins Verhältnis setzen, was Dortmund normal, also gerade eigentlich für eine Scheiße alles macht. Ob er vielleicht die 4 wert ist, nein, aber ich kann im Dortmund-Transfer momentan nicht so hoch hängen. Er geht auf die 7. 7. 7 ist okay.
Geht auf die 7.
Und er ist Top 3 Torschütze der Bundesliga, ne? Also der ist da ganz oben mit dabei. Aber
ja, das, also dafür muss ich sagen, finde ich schon ein bisschen schwach bewertet.
Es ist aber auch krass, eigentlich müsste man ihn wirklich höher setzen, weil wenn man auch betrachtet nach der Saison, die er gespielt hat, die haben unter 40 bezahlt, oder?
Ja.
Also das ging an sich schon klar, nee, ja, ich hab's gesagt, er kommt auf die 7.
Okay. Ich werde jetzt nicht so kleinlich, also von daher. Weil wir haben noch keinen weiteren Spieler genannt. Also wenn das jetzt schon gewesen wäre, dann.
Alles
gut. Dann bleiben wir beim Borussia, wunderschönen Borussia Dortmund, in Anführungszeichen, nicht wunderschön. Maxi Bayer, ich habe ihn eben genannt.
Ja. Er kommt direkt dahinter auf die 8. Maxi Bayer wird mir zu schlecht geredet, Maxi Bayer ist noch jung, Maxi Bayer wird sich entwickeln und für das Geld, was er gekostet hat, ich habe keine Ahnung, was er gekostet hat, gerade im Kopf, hast du es ungefähr?
Ich glaube auch so 25, 20, irgendwie sowas.
Ist wahrscheinlich eher.
Ist halt voll der junge Spieler und übertrieben talentiert und.
Ja. Also, es ist auch mit dem Dortmund-Etat der letzten Jahre halt berechnet. Und dafür ist es natürlich okay. Wenn du das nächsten Sommer gemacht hättest, um den danach auf die Bank zu setzen, dann hätte ich euch auch einen Vogel gezeigt in Dortmund. Aber deswegen, doch. Du wirst in Dortmund viel aussortieren und du wirst viel umstrukturieren. Und ich kann mir vorstellen, dass Maxi Bayer jemand sein wird, um den dort aufgebaut wird.
Okay. Bayer auf die 8. Ich glaube, du hast es geschafft. Ich habe versucht, dir ganz viel Fallen zu stellen.
Und jetzt kommt Joao Palhinha.
Und hättest du Serhou Guirassy auf die 4 gesetzt,
hättest
du dir ein großes, großes, dickes Problem rangesetzt, aber jetzt hast du noch offen die 10 und die 4.
Ja.
Und das hast du gar nicht so verkehrt gemacht, weil egal, wen ich von den beiden jetzt nenne, ist klar, was du dafür dann auswählst. Deswegen nehme ich den besagten, auch der Gründer dieses Blind Rankings, Begründer dieses Blind Rankings von letzter Woche, Joao Palhinha, gekommen vom FC Fulham. Wunschtransfer von Thomas Tuchel.
Ich habe mir natürlich das, was du letzte Woche gesagt hast, auch nochmal ordentlich durch den Kopf gehen lassen.
Ich habe trotzdem die Zahl jetzt schon eingegeben, also brauchen wir nicht, brauchst jetzt kein Referat halten, du wirst ihn ja nicht auf die 4 setzen.
Ich wollte ihn aus persönlichen Gründen eigentlich auf die 4 setzen, aber da du mir den Vortrag schon gehalten hast, dass du erwartest, dass ich ihn auf die 10 setze und dass das für mich gut ist, dann gehe ich da stringent. Wen habe ich auf der 9 nochmal?
Anton, Waldemar Anton.
Au. Das tut mir jetzt selbst für Palinia leid. Scheiße. Ja, aber okay. Also ich würde Palinia jetzt eigentlich nicht gerne auf die 10 setzen. Ich tue es jetzt, weil ich weiß, weil du mir gerade den Spoiler gegeben hast, dass da jemand gleich noch für die 4 kommt. Oder du hast die größten Mindgames gerade gemacht, die es auf der Welt gibt. Und dann gebe ich mich auch geschlagen, dann hebe ich die Hände und dann können wir die Folge für heute auch beenden. Und dann ist okay.
Also das hier ist kein Vertrau mir Blind Ranking in Bezug zur letzten Folge. Auf deinem Platz 4 landet Christensen, gekommen von Leeds zur Eintracht Frankfurt. Und damit hättest du dich fast gefickt, denn hättest du also jetzt, ich glaube nicht, auch wie persönlich hin oder her, du hättest Palinia ja trotzdem nicht normalerweise auf die 4 gesetzt. Hättest du Lisero Girassi auf die 4 gesetzt, wärst du mit Christensen auf der 7 rausgegangen und das wäre ihm nicht im Ansatz gerecht geworden.
Es hätte noch schlimmer passieren können, weil hättest du Christensen ans Ende geschoben und hätte ich die 7 noch frei gehabt, dann hätte ich Palinia vielleicht dahingesetzt. Ne?
Ja.
Weil ich finde, die 7 ist fair für Palinia. Jetzt auch mit meiner Evaluation, die ich nochmal nach letzter Woche getroffen habe, ist er für mich nicht mehr das, was ich da letzte Woche dazu gesagt habe, aber er ist nicht die 4. Ja. Und ich glaube, du würdest auch...
Ich würde ihn auch nicht auf eine 4 gerade setzen. Auf jeden Fall nicht. Aber ich würde ihn auch nicht halt auf eine 10 oder sowas setzen. Also das würde ich auch nicht machen. Bei mir wird er jetzt gerade irgendwo auf einer 6 oder 7 landen.
Also dadurch, dass Waldemar Anton so früh kam, habe ich mich nicht getraut, ihn direkt ganz unten hinzusetzen. Aber es wäre wahrscheinlich der richtige Schritt gewesen.
Also ich kann ja nochmal wiederholen. Palinia auf der 10, Anton auf der 9, Maxi Bayer auf der 8 finde ich ein bisschen schlecht bewertet, muss ich ehrlich sagen. Weil auch Girassi sehr viel von ihm profitiert. Girassi auf der 7, Demirovic auf der 6, was ich persönlich zu gut ist. Der hat nämlich gar nichts, also null gerissen. Der hätte von mir eher auf die 9 oder sowas, sogar vielleicht auf die 10 gekonnt. Demirovic 6, dann die 5, wen hast du da? Genau, Christian Jakic, solide, finde ich guter Call.
Ja.
Christensen 4, Kleindienst 3, auch fair, solider Case.
Sehr fair.
Ulisse 2 und Theat 1. Für mich, auch wenn ich Theat vom Style her so mag und auch so den Spielertypus, ich finde Christensen hätte eventuell aus Eintracht-Brille auch noch, also ne, wir hier als Eintracht-Fans, eventuell sogar die 1 verdient. Würde ich einen Case für machen.
Ja.
Einstellung und auch Verlässlichkeit. Der Typ ist da, der ist nicht verletzt, der ist unheimlich bissig. Der geht auch mit dem Ball mit Ball in Zweikämpfe und du spürst, der wird den nicht verlieren. Er ist unheimlich präzise im Passspiel, immer motiviert, hört nie auf und extrem wichtig.
Nee, ich bin zufrieden. Aber ich verstehe auch deine Punkte. Bei Demirovic muss ich sagen, ich hab ein bisschen zu wenig Stuttgart jetzt auch gesehen. Das war eher so ein Gefühlsding. Ich meine mich irgendwann dran zu erinnern, da ich mal gehört habe, dass er mal ein paar gute Spiele hatte. Und deswegen habe ich ihn da dann hingesetzt. Wahrscheinlich hätte ich Anton und Demirovic ein bisschen runter. Also Anton ist schon fast ganz unten, aber ja. Bayer hätten noch ein bisschen hochgekonnt, gebe ich dir recht. Aber ich bin vor allem mit der Top 5 sehr zufrieden. Top 5 bin ich sehr, sehr zufrieden. Ja.
Ja, ich habe vielleicht ein bisschen zu viele, in Anführungszeichen, gut funktionierende genommen. Ist mir im Nachgang noch aufgefallen. Aber deswegen habe ich auch kein Voltemade mehr dann mit reingenommen. Ich wollte irgendwie auch noch so, ja, wie auch immer, das war unser Blind Ranking zu Bundesliga-Transfers 24-25. Mal gucken. Ich will das nochmal zumindest überprüfen. Ich lasse es in meiner Notiz drin, wie es dann so nach der Saison aussieht und dann nochmal gucken, wo nächstes Jahr diese Spieler sind. Also ohne jetzt dann nochmal das zu ranken, einfach nur zu gucken, wie haben die sich weiterentwickelt.
Komm, wir haben noch ein bisschen im Tank, oder bist du schon müde? Sieh, du sippst da dein.
Ich habe noch was im Tank, ja.
Hast noch was im Tank? Hast noch Zeit für zwei Themen, weil wir wissen, wo wir gleich noch hinwollen, aber ich habe eine Sache von letzter Woche schon noch aufgeschoben, da ich die nochmal hier kurz mit reinbringe.
Na klar.
Grüße an Gemischtes Hack. Es wurde vor 3 Wochen, glaube ich, bei Hack die Frage gestellt in den 5 schnellen Fragen. Und das ist eine Frage, ja, die habe ich dort gehört, aber die habe ich mich selbst schon vor Jahren gestellt und es war einfach so ein Reminder, das dort gehört zu haben und dachte mir, ey geil, das muss ich Olli jetzt auch mal im Podcast fragen. Thema Freundeskreis. Freunde sind Freunde, Freunde sind wichtig, emotional, bla bla bla, wir wissen alles, wie es gemeint ist. Welche Berufe sind gut im Freundeskreis zu haben und welche fehlen dir da?
Also ich habe vielleicht generell einen Überschuss an so Sozialem im Freundeskreis. Das ist aber total schön, weil du halt merkst, dass der Umgang total wertschätzend und trotzdem aber auch, kann man auch abgefuckt und lustig sein, aber es ist.
Ey, ganz im Ernst, du hast einen Überfluss an Sozialen und an Asozialen, auf jeden Fall.
Ja. Aber du hast halt du hast gute Werte dann im Freundeskreis. Wenn du so viel soziale Leute, also sozial arbeitende Menschen hast in deinem Umfeld oder auch Kreative, geht es einfach voll oft so um Safe Space, dass du dich wohlfühlst, dass keiner jemanden irgendwie, ja, also dass man, wenn man merkt, dass man bei jemandem über eine Grenze gegangen ist oder so, dass man darüber spricht und so. Also daher muss ich sagen, eigentlich gut, aber ich könnte mehr, also was man nicht gebrauchen kann, sind so die ganzen Leute, die einem was verkaufen wollen. So Versicherungen und
ja, aber jemand, der sich damit auskennt, der ein Homie von dir ist und der dir nichts andrehen will, sondern den du einfach fragen kannst, ey, lohnt sich das? Gut. Weißt du so?
Ja, also so Finanzberater, der irgendwie dir bei der Steuer hilft oder so, Steuerberater oder sowas ey, macht auf jeden Fall Sinn.
Das ist das, was mir fehlt. Mir fehlt ein Steuerberater im Freundeskreis. Absolut.
Also ich will mich da nicht empfehlen, weil ich keiner bin, aber ich mache zumindest meine Steuer selbst. Und das ist eigentlich nicht so schwer. Ja, Finanzberatung finde ich ist kein schlechter Call, aber so generell so dieses ganze so, wenn dann Leute ja in deinem Freundeskreis irgendwie versuchen sowas zu fischen und irgendwie was mit ihrem Business damit anzufangen, finde ich nervt's schon. Ich habe zu wenig Handwerker, definitiv.
Ja,
und diese ganzen lebenspraktischen Dinge, da könnte ich mehr haben.
Also Shoutout an Elias, der ist auf jeden Fall ein Macher. Der ist ja auch im Handwerk tätig. Aber ansonsten, es ist alles so, ich kenne die Handwerker, aber ich bin nicht eng genug mit denen, dass ich den einfach mal so fragen kann, jo, hast du da Zeit? So. Also das ist
also
alles,
wenn ich eine Klimaanlage haben will, dann weiß ich schon, an wen ich da gehe. Shoutout, Boss. Also,
Shoutout, Alter.
Haben wir schon mal eine Werbung gemacht für deinen Laden, ey.
Ja, Mann.
Safe, also muss ich. Da geht gar kein Weg dran vorbei, mir von dir eine Klimaanlage einbauen zu lassen.
Ich glaube auch, das muss sein. Und wenn er schon so in Frankfurt ist, dann macht er Doppelschicht hier in Frankfurt.
Ja. Maurer und so oder Maler und so das, so diese Kack, also nicht Kackjobs, so wollte ich das nicht sagen, sondern diese Jobs. Wenn du das selbst machst, dass du das weißt, dass du das nicht so gut kannst, du danach voll die Schmerzen hast, das voll anstrengend ist und es einfach das Ergebnis nicht, dass es was halt ein Profi machen würde, ne?
Weißt du, was Tommy geantwortet hat, als er die Frage bekommen hat? Oder als er die Frage gestellt hat?
Kann sein, dass ich gehört habe.
Und das ist auch ein geiler Call an sich. Gastronom. Wenn du im Freundeskreis einen Gastronom hast, ob das jetzt ein Barkeeper ist oder jemand, der ein eigenes Restaurant hat, wo du einfach weißt, da kannst du immer hingehen. Ist schon
ein gutes Gefühl, aber ist auch ein bisschen dekadent, so dieses, oh, ich habe ja nur Gastronomen um mich herum. Es ist schon cool irgendwie halt.
So ein, man braucht ja nicht, man braucht ja nicht
so
einen 5.
Ladenbesitzer halt wirklich, also wirklich eigentlich schon eher irgendjemanden, der ein Restaurant oder eine Bar führt.
Ja.
Dann ist das cool. Ist schon auch ein cooles Gefühl. Auch wenn ich sie nicht so gut kenne, aber ich kenne sie doch gut, aber wir sind jetzt nicht so eng befreundet, dass wir uns voll oft sehen oder so. Aber zum Beispiel Tizzi vom Berliner Keller, Shoutout an Tizzi, der Berliner Keller ist wieder offen, geht da alle wieder rein und lasst da euer Geld. Yes. Die haben nämlich da richtig was auf die Beine gestellt, nachdem es bei denen einen Schwelbrand gab. Da ist zum Beispiel auch cool, so du weißt, du kommst dorthin, so die empfängt dich wirklich wie eine ganz tolle Gastgeberin, du fühlst dich gewertschätzt, die macht dir jetzt aber auch nicht, geht zu anderen Leuten und sagt, hier mach mal den Tisch frei oder so, also ne, du kannst ja irgendwie auch was cool reservieren, die behandelt dich nicht überbesonders, aber du fühlst dich einfach sehr, sehr krass wohl und herzlich empfangen, das ist halt cool.
Was ich noch, wo ich mich noch sehr gesegnet fühle, ist, ich habe eine Ärztin im Freundeskreis. Sei mal gut, auch weißt gut. Also es geht mir jetzt nicht um Atteste schreiben, so, aber es ist praktisch, wenn du dann irgendwie.
Kannst du mal hier gucken, ich habe einen eingewachsenen Fußnagel, kannst du mal gucken, ob der entzündet ist oder nicht.
Ey, als ich mir letztes Jahr im Urlaub meinen Fuß zerschossen habe, gab es ein Foto, gab es eine Audio und 5 Minuten später habe ich Anweisungen bekommen. So.
Da muss ich sogar sagen, es fällt mir gerade auf, der Mann meiner Schwester ist, mein Schwager ist Pathologe, heißt, der hat auch mal ganz normal Medizin studiert und meine Schwester ist gelernte medizinische technische Assistentin, hat auch in der Pathologie gearbeitet und da auch, sobald ich irgendwie großes Blutbild habe, dann schicke ich das zu denen oder wenn ich... ich hatte jetzt eine Untersuchung in Mexiko wegen meinem Rücken und so, dann habe ich auch die Übersetzung daraus und die Bilder geschickt und so und dann warte ich immer auf das Urteil von den beiden. Das ist schon, gibt einem so ein bisschen Sicherheit, aber es ist auch so ein bisschen embarrassing, so ja. Weil so ein bisschen schämt man sich doch auch, wenn man, als Beispiel, ich habe ja gute Blutwerte, aber wenn ich jetzt irgendwie Blutwerte hätte, wo dann drin steht, dass ich halt übertrieben hohen Cholesterin habe oder so, dann würde ich mich, davor habe ich Schiss, dass dann meine Schwester sagt, ey, muss mal ein bisschen, auf deine Figur achten oder sowas.
Ja, keine Ahnung. Ich weiß nicht, ob das einfach mit meiner Einstellung zusammenhängt, dass ich der größte Kritiker immer da bin, weißt du? Also die Ärzte in meinem Umfeld, die ist eher die Entspannte. Wenn ich so sage, ey, kannst du da und da mal gucken, dann mache ich mir ein bisschen Sorgen, dann ist es immer so, ach, alles entspannt. Und das ist so ein gutes Gefühl, weißt du, wenn du eine medizinische Person hast, die der du zu 100% vertraust und wenn die dir auch das Gefühl gibt, dass alles entspannt ist.
Safe.
Und das Letzte, was ich noch habe, wo ich sehr blessed bin, ich habe einen scheiß großen Haufen von Anwälten um mich herum.
Also legt euch nicht mit ihm an, verklagt diesen Podcast bloß nicht, sonst kommen wir mit unserer ganzen Schar an Anwälten. Das sind jetzt auch meine Anwälte, deine Anwälte sind meine Anwälte.
Ja, ja,
klar. Was ist das eigentlich für ein komisches Wort, Anwalt? Warum? Also im Deutschen gibt es ja voll oft so... dass das Wort, das ne, vom Wording her, dass es Sinn macht, warum das so heißt. Aber Anwalt?
Ja.
Haben was macht der? Also,
haben die am Wald gechillt früher? Keine Ahnung.
Wow, hau, 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 hau. Nee, aber ja, was? Nee, aber, also, walten und schalten?
Ja. Es stimmt schon, walten, ne?
Ihr müsste wahrscheinlich daher kommen.
Anwalt, ja.
Das ist ein Scheißname. Anwalt ist ein Scheißname für einen Beruf.
Dann doch eher wieder den Advokaten, ey.
Der Advokat, ja.
Ja. Weil Dirk das ergibt Advokat. Sinn. Das ergibt Sinn, wenn man das Lateinische.
Dick-Advokat.
Das Advocare, ne, das können wir jetzt übersetzen. Werde ich nicht tun. Ist eine tote Nummer. Komm, wir gehen zu unserem letzten Thema heute.
Advocare ist verteidigen.
Ja, genau.
Ich hatte Latein.
Ich auch. LK, ein halbes Jahr.
Ich kann auf jeden Fall die Cäsar-Briefe übersetzen.
Top.
Glaube ich nicht mehr, dass ich das noch kann. Ja, wir haben noch einen letzten Punkt.
Spoiler-Warnung.
Spoiler.
Checkt gerne die Marker in der Beschreibung aus. Ich setze euch einen Marker, wenn die Spoiler vorbei ist. Wir sprechen nämlich jetzt über...
Seven vs. Wild.
Also Game of Thrones. Wenn es nach Lesern gehen würde, dann ja. Nein, wir sprechen jetzt über The Race Staffel 2. Also wenn ihr da noch nicht im aktuellsten Stande seid, wir sprechen über alles, was bis Folge 2 der Hauptfolge passiert ist, dann geht jetzt
Bis jetzt geht's los.
Spoilers. Jetzt geht's los.
Jetzt geht's los.
Jetzt geht's los.
Wer erzählt mir was?
Also ich habe heute Mittag die vierte Folge vom Behind the Scenes und die zweite richtige Folge jetzt gesehen und du hast mich heute Morgen ja schon getriezt und meintest so, oh, ich weiß schon, wo es hingeht, ich weiß schon, wo es hingeht und ja, ich weiß jetzt auch. Das ist krass.
Ja, die wussten es nicht, ne? Also es gab ein paar Regeländerungen, also wir fangen jetzt nicht an, wieder alles zu erklären, was The Race ist. Entweder ihr hört hier öfter rein und lasst euch das von der älteren Folge erklären oder ihr schaut bitte doch The Race Staffel 1 und 2 auf Join und YouTube. Irgendwann auf YouTube, jetzt gerade noch nicht, ne?
Komm mal in zwei. Noch nicht. Also die Behind the Scenes laufen jetzt. Ja. Also für in zwei Sätzen zusammengefasst, es ist ein Rennen durch verschiedene Länder. Ein Aussetzpunkt. In der ersten Staffel ging es von dem Norden von Marokko bis nach Köln. Jetzt in der zweiten Staffel war der Aussetzpunkt erstmal unklar. Ah nee, der Aussetzpunkt war klar. Die wussten, die starten in Paris, aber das Ziel mussten sie sich in den ersten beiden Folgen erstmal erarbeiten.
Ja, wo sind die gestartet? War das an der Champs-Berlinais oder war das am Arc de Triomphe?
Ich habe kein beschissenes Wortspiel, Alter. Dafür habe ich keins. Am Arc de Triomphe, also beziehungsweise an der Seite davon, weil die ein bisschen mit dem Marathon in Problematiken kamen.
Ja, wegen den Absperrungen, aber sie haben halt so auch so getan, so, oh, hier ist voll viel los. Da war gar nichts los. Also, da waren überhaupt, ich habe überhaupt keine Leute dort gesehen und dachte mir so, warum sagen die ganze Zeit, hier ist immer so viel los und sah einfach nicht so aus. Diesmal sind die Charaktere andere, bis auf Dave. Ich habe die Namen noch nicht so drin. Da bin ich immer schlecht. Auf jeden Fall ein Mädel, die ist eigentlich irgendwie voll fresh, die wird voll cool, voll angenehm, genau.
Ja.
Dann diesen Fahrradfritzen, den kannte ich. Dieser Daniel? Werder Bremen Fahrradfritz, genau.
Ja.
Und diesen anderen,
welchen meinst du jetzt von beiden?
Der so meint, ich rezitiere, ich bring den Kenneck-Vibe oder sowas mit hier rein.
Dave. Sag es, wie es ist. Ihr braucht deinen Kanacken. Zitat. Lesan heißt er. Lesan.
Ja. Genau. Und noch, und dann noch dieser Autoreparaturfritzenmensch.
Der Felix, ja. Felix gibt mir Brian-Vibes. Ich sag dir, wie es ist.
Felix, ja, der ist halt auch schon ein bisschen älter, wirkt ein bisschen verpeilt.
Ja. Aber, also, keine Ahnung, generell so von der Aufmachung gibt er mir voll diese Vibes. Lesern gibt mir Daniel-Vibes, so, dauerhaft am Grinsen, dauerhaft auf sympathisch, auf nett. Ich bin sehr gespannt, also.
Dave gibt mir Dave-Vibes.
Dave gibt mir nicht mal Dave-Vibes. Dave geht anders ran als letztes Mal.
Der war trotzdem sehr hektisch.
Ja, aber.
Er hat gesagt, er muss langsam machen, aber. Er war dann doch nicht so langsam.
Ja, auch wieder wahr. Wollen wir mal drüber sprechen, wo es hingeht?
Ja, es geht 4000 Kilometer entfernt in die Türkei, in diese Stadt, in der immer diese Instagram- und TikTok-Videos gemacht werden, wo diese ganzen Ballons irgendwie in den Bergen hochsteigen.
Wie heißt die Region nochmal? Ich habe es vorhin nur kurz gehört.
Ich hab den Namen vergessen. Ja. Während der Flacco das raussucht, kann ich sagen, dass das auf jeden Fall in der zweiten Folge dann revealed wird. Also die wissen nicht wohin und die müssen das über ein Rätsel lösen. Und ich muss sagen, das hat auf jeden Fall, also die müssen vier Fragen lösen und die Antworten sind immer Zahlen und die bilden dann fehlende Zahlen aus einer Handynummer und diese Handynummer, wenn sie die anrufen, dann erreichen sie jemanden, der ihnen sagt oder eine automatische Stimme, die ihnen sagt, wo sie hin müssen und zwar mit Koordinaten. Und ich muss sagen, das war eine coole Aufgabe, die war teilweise wirklich nicht so einfach zu lösen. Besonders bei einer Aufgabe sind einige verzweifelt, Und was cool war zu sehen, wie viele nette Leute so geholfen haben, auch dann mit dem Telefonieren. Ich meine, ruf mal dann zu sagen, hier, ruf mal bei der Nummer in Europa im Ausland an. Kann ich dein Handy für 5 Anrufe benutzen, weil sie nicht immer die richtigen Zahlen hatten. Das war schon cool.
Ja, und vor allem das Klischee bei den Franzosen ist ja auch, dass sie eigentlich gar kein Englisch sprechen. Aber das
und die wurden immer voll oft auf Französisch, also manchmal auch natürlich auf Englisch, aber auf Französisch was gefragt, haben dann sofort auf Englisch geantwortet, weil sie gemerkt haben, wie die Person struggelt. Also ich fand, es hat ein gutes Bild auf Paris geworfen. Also vorerst. Mal gucken, was noch so passiert.
Ich finde es gerade nicht. Ich finde es
Insta. Okay, ich suche das raus.
Okay, dann suchst du. Nee, ich fand's auch cool mit dieser Schnitzeljagd. Ich habe die erste Folge Montagmorgen gesehen und zwar direkt so ein geil, weil in der ersten Staffel war es ja, also so durch das Behind the Scenes wusste man ja schon, dass sie diesmal nicht wissen, wohin es geht. Und da wurden dann auch Ausschnitte gezeigt aus dem, ja.
Kappadokien, guck mal, ich habe eine Sache eingegeben. Also du kannst einfach nicht suchen, du bist richtig schlecht in sowas. Anscheinend bin ich der Jüngere, bei was das betrifft. Kappadokien. Ich habe drei Wörter eingegeben. Und du musst richtig stumpf.
Was hast du eingegeben?
TikTok, Türkei, Heißluftballon.
Okay.
So, die Befehle müssen, das sind Maschinen, die brauchen Befehle.
Ja, ich habe Türkei, Region.
Und
ich dachte, das wäre eine Region. Und dann.
Ja, aber es gibt ja viele Regionen. Das ist ja überhaupt nicht spezifisch genug.
Ja, und ich dachte, ich hätte es ja erkannt, wenn ich es gelesen hätte. Ach, scheiß auf. Ich muss mich jetzt nicht mit dir hier um 2:30 Uhr nachts streiten. Hör jetzt auf. Da, wo ich hin wollte.
Nach Kappadokien.
In der ersten Staffel wusste jeder praktisch schon, wo es am Ende hingeht. Und deswegen hast du über den ganzen Verlauf der Staffel ihr gemerkt, wie die schon gesagt haben, habe ich mir angeschaut, da geht ein Bus hin, ich muss da praktisch in diese Stadt, da ist diese Fähre, da ist der Hafen, da muss ich hin, da muss ich lang, ich will die Route fahren. Das hast du jetzt halt gar nicht gehabt, weil die keinen blassen Schimmer hatten. Die haben alle gesagt, oh mein Gott, ich will vor Ende des Tages raus aus der Stadt sein. Ha, dann startet der Tag und du musst erstmal in der Stadt dein Ziel herausfinden.
Genau, die wollten vor Ende des Tages, bei Marokko wollten sie vor Ende des Tages schon in Europa sein, also mit der Fähre über, und die meisten haben es ja auch geschafft.
Alle, übergesetzt, oder?
Sein. Ich glaube alle sogar. Aber so ein geiler Moment, als hier am Hafen, als Dings, Brian am Hafen immer da rumgeeiert, das war auch schon geil. Aber ich vermisse Brian ein bisschen. Aber ich bin gespannt, weil die Strecke mit 4000 Kilometer auch viel weiter ist, glaube ich.
Ja, und viel mehr Ländergrenzen. Ich will nicht klugscheißen, aber ich glaube, es sind 3500. Aber ist jetzt, also macht jetzt...
Irgendwie
also
haben sie irgendwas mit 4000 genannt, deswegen.
Okay.
Aber vielleicht irre ich mich auch. Ich finde, also was natürlich cool war, dass du die Aufgabe lösen kannst oder bis 6 Uhr warten kannst und du es dann erfährst. Mhm. Ich fand, die Aufgabe war auch schwierig, verhältnismäßig, also es war nicht so easy. Und was so ein bisschen aufgefallen ist, ich glaube, dass es halt um einiges intensiver sein wird als das, wie es beim letzten Mal noch war. Irgendwie habe ich das Gefühl, dass das richtig krachen wird bei Einzelnen.
Kann ich mir auf jeden Fall auch vorstellen, was auch einfach ein bisschen damit zusammenhängt. Also allein die Sprachbarrieren. So. Das hat man ja an Daniel wunderbar gesehen in der ersten Staffel. Du konntest Spanisch, du konntest einen Hauch Französisch und du bist ja perfekt durchgekommen. Dann viel Spaß, wenn du durch Nordmazedonien fährst, da irgendwen mit einem, mit welcher Sprache willst du denn da kommen? So. Und das meine ich gar nicht despektierlich, das meine ich einfach dadurch, eigentlich, das finde ich schon, also du bist hier in Deutschland, wenn du hier aufwächst, hast du halt diese Prägung in der Regel, wenn du keinen familiären Background in osteuropäischen Ländern hast, dann wächst du ja auf, lernst Englisch, lernst in der Schule Französisch oder Spanisch oder was auch immer. Und deswegen war das in der ersten Staffel ein bisschen, würde ich behaupten, vom Kommunikativen, und das haben wir bei Leuten wie bei Brian gesehen, dass das schon teilweise echt überfordert war, war das einfacher. Und das wird jetzt mit so viel kulturellen Wechseln, mit so viel verschiedenen Ländergrenzen, wird das echt interessant.
Ey, wie weit das einfach ist. Ich gucke mir das gerade auf der Karte an.
Ja.
Das ist ja... Boah. Also das ist schon krass.
Da ist der ein oder andere Tuareg schon auf der Strecke versagt. Abgesoffen, ja.
Ich überlege gerade auch, wie ich da vorgehen würde. Boah, du musst ja überlegen. Oh, guck mal.
Ja.
Also, ich meine, du könntest vielleicht auch was mit Fähren, als Beispiel jetzt sowas wie von Athen nach Izmir dann oder sowas halt, ne?
Mhm.
Aber eigentlich, du bist in Frankreich. Das heißt, dann müsstest du entweder durch die Schweiz oder Italien. Dann Slowenien, Kroatien.
Ich sag's dir schon mal, Italien, nicht Schweiz.
Ja, halt nördlich Schweiz. Das ist auch alles immer ein bisschen schwieriger, auch kohletechnisch.
Kohletechnisch, so, EU-Außengrenze.
Zähl mal die Länder mit, okay?
Ja. Yeah.
Also, nach Italien rein, Slowenien 2, Kroatien 3, Bosnien 4, Serbien oder Montenegro 5, Bulgarien wahrscheinlich 6, um dann über die 7. Ländergrenze in die Türkei einzureisen. Wow. Oder vielleicht sogar noch über Griechenland und dann mit einer Fähre oder so.
Ja.
Also, das ist schon, und das ist auch eine Riesenstrecke, ey. Gucken wir mal, Paris, Routenplaner, zack. Paris, wie heißt das nochmal? Ich habe das rausgesucht und jetzt weiß ich nicht mehr.
Ja, yeah. Gib da nochmal TikTok ein.
TikTok, Türkei, Heißluftballon, Kappadokien. So, das wird jetzt hier Kappadokien, Türkei. Zu Fuß. 736 Stunden, 3362 Kilometer.
Glaubst du, dass...
Ich hab doch gesagt 4000.
Glaubst du, dass Daniels Way sein wird, dass er sich ein Fahrrad organisieren will?
Ich hab zumindest, das sah jetzt nicht nach einem Superprofi-Fahrrad aus, aber ich hab in irgendeinem Cut, so in so einem Trailer-Cut gesehen, dass er mal Fahrrad gefahren ist.
Ich meine, wenn es nicht so wie Carstens Fahrrad bei Manhunt Staffel 2 wird, dann wird es ihm auch besser gehen damit.
Also ich bin auch gespannt, weil er ist ja jetzt nicht der Typ, der so krass socialized, dann ob er das packt, so, ne, die ganze Zeit zu trampen und sowas, da gehört ja auch ganz schön was dazu.
Ja.
Ich glaube, die Rachel wird da, die hat auch so ein Gemüt, dass sie da wahrscheinlich eher zum Zug kommt und irgendwie positiv auf die Leute zugehen kann.
Ja.
Also ich habe keine Ahnung. Du musst schon überlegen, wenn du da mit dem Fahrrad fährst. Boah. Und es wird ja definitiv einen ersten, zweiten und dritten Platz geben, ne? Also.
Ja, aber also natürlich ist dieses Fahrradding, wäre mir auch stressig. Aber der Typ ist ja schon durch, keine Ahnung, den Irak mit dem Fahrrad gefahren. Ne? Also den stört jetzt nicht, hier irgendwie Mitteleuropa mit dem Fahrrad zu fahren.
Nee, aber die Strecke, also die Länge der Strecke ist schon nicht ohne.
Ja, natürlich, natürlich.
Also wenn du überlegst, wenn du jetzt wirklich mit dem Rad fährst und wenn das jetzt nicht, dass der sich sein Fahrrad raussuchen kann, was super vorbereitet ist, so ein Gravelbike oder was weiß ich, keine Ahnung, so ein Wurstschlauchfahrrad, Wurstrad, da musst du ja überlegen, wenn es jetzt so ein Gammelesel ist, den er irgendwie gefunden hat, dann damit 3.500 Kilometer zu fahren, und dann schaffst du ja auf gar keinen Fall sowas wie 100 Kilometer am Tag. Dann schaffst du vielleicht 40 oder 50. Dann bist du aber auch ein paar Wochen unterwegs.
Stell dir mal vor, du race dort jetzt einfach so ein Jahr.
Ja. Aber nur noch mit ihm. So, die anderen sind schon da. Ja. Er fährt einfach immer noch und so weiter. Es wird jeder soll ankommen.
Ja, währenddessen, weißt du, neues YouTube-Projekt, Anasachi läuft die Strecke währenddessen zweimal, so hin und zurück. Oh Mann, ey, fällt mir gerade ein, also wenn wir nichts mehr haben, dann läute ich hier jetzt auch schon mal den Spoilerschutz wieder raus, oder?
Ja.
Dann begrüße ich alle anderen auch wieder. Mir ist noch ein Format, wo ich neulich von meiner Mutter drauf aufmerksam gemacht wurde, so, weil es ein bisschen untergegangen ist bei uns, glaube ich. Diese Knossi-Atlantik-Überquerung. Hast du es geschaut?
Ein Freund von mir hat mir davon auch nochmal gesagt, dass das jetzt angefangen hat. Nee, würde ich mal gucken wollen, aber ich finde ganz häufig die Sachen, bei denen Knossi irgendwie mit dabei ist, die sind immer schon... Das wird bestimmt geil, weil das mit dieser, also klar können die doch nicht alleine drüber fahren ohne Skipper und das ist dann schon trotzdem eine krasse Challenge. Mhm. Aber der macht eher schon bei Sachen mit, die so ein bisschen mehr TV-Format-Charakter haben, die so... Bei Seven Boys Wild hat er zwar mitgemacht, aber ich weiß nicht, wie ich es beschreiben soll. So die Sachen, die er selbst irgendwie, das ist ja auch so ein Projekt von ihm selbst, die sind dann eher schon, das ist nicht gestellt, aber es ist anders. Also weißt du, was ich meine? Es hat nicht so diesen Urban-Vibes-Charakter.
Ja, ich weiß, was du meinst. Aber deswegen, ich würde zumindest mal, wenn ich es schaffe, demnächst mal reinschauen. Ist mir jetzt einfach gerade eingefallen, weil wir über diesen Race-Thema waren. Ich bin mal gespannt. Weil das Thema, das hat ja für sehr viel Respekt und für sehr viel bist du eigentlich verrückt Mentalität in Twitch Deutschland gesorgt und deswegen ja, da zumindest mal gucken, was er da gemacht hat. Ja.
Schau ich mal rein.
Jo. Okay, man merkt, ich glaube, wir haben uns leer gelabert. Wir haben auch gute Überlänge.
Bringst du uns raus? Sagst du was? Der Aufnahmeleiter macht hier neben mir auch schon Rambazamba.
Ich wollte schon sagen, dass der sich nicht schon vor einer Stunde, dass der sich noch nicht gemeldet hat. Es war mir ein Fest. Es war mir eine Ehre. Es ist spät. Das merke ich in meiner Wortfindungsstörung. Gordo.
Wie immer, seid... Okay. Habt eine schöne Woche, seid lieb. Achso, wolltest du was? Ja, du sagst, nee, sag.
Ich wollte einfach nur sagen, Gordo, wir sehen uns nächste Woche.
Okay, dann schließe ich das ab. Aufnahmeleiter hier, mein Freund, du sitzt mir fast im Mikrofon. Habt eine schöne Woche, seid gut zueinander, seid gut zu anderen, seid besonders lieb zu euch. Und ich, ganz kurz einfach nur, Fasching ist zwar schon vorbei, aber heute fährt die 18 bis nach Kappadokien.